Ja, schön, wenn wir uns daran erinnern dürfen. Es ist Feiertag. Die meisten müssen nicht arbeiten. Wir dürfen uns an diesem Sonntag daran erinnern, es ist ja auch der Auferstehungstag an unseren Herrn. Er ist auferstanden, er lebt. Und ganz in unserer Nähe, die jüdische Gemeinde hatte ja gestern ihren Feiertag, den Schabbat. Aber wir feiern heute den Tag der Auferstehung oder auch den Tag der Neuschöpfung. Des neuen Bundes. Kennt ihr das Spiel aus Kindertagen noch? Meister, wir wollen Arbeit haben. Habt ihr das gespielt? Ja. Da wird einer zum Meister ernannt, wird den Strich gezogen. Auf der anderen Seite steht der Rest der Spielgruppe. Und sie fragen, Meister, wir wollen Arbeit haben. Und er fragt sie zurück, was habt ihr denn gelernt? Und dann machen sie in Form von Pantomime oder auch in Gebärdensprache Zeichen, was sie gelernt haben, und der Meister muss es erraten. Also ich möchte jetzt nicht euch vormachen, was ich gelernt habe. So weit wollen wir nicht gehen. Ja, aber der Begriff Meister, der begegnet uns auch in der Bibel und den haben wir auch in unserer Tafel, an einer der Tafel draußen im Flur. Da steht, einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder. Das war den Gründern der Brüderbewegung, unseren Vorvätern wichtig, das zu betonen, wir haben keine Hierarchie. Da ist einer, das ist unser Meister, Christus, aber unter ihm sind alle gleich. Wir haben keinen Erzbischof, Bischof, Superintendenten, Kirchenräte oder was es sonst in der kirchlichen Hierarchie gibt. Nein, wir sind alle gleich. Wir sind alle Brüder. Es gibt diese bruderschaftliche Leitung der Gemeinde. Ja, und wir wollen uns heute einen Bibelvers lesen, einen Bibelabschnitt aus dem Lukas-Evangelium im 8. Kapitel, ab Vers 22, das ist überschrieben, die Stillung des Sturmes, aber ich habe es ausgewählt wegen des Begriffes Meister. Lukas 8, Vers 22. Und es geschah an einem der Tage, als er, der Herr Jesus, in ein Schiff stieg, er und seine Jünger, und er sprach zu ihnen, lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer des Sees. Und sie fuhren ab. Während sie aber fuhren, schlief er ein. Und es fiel ein Sturmwind auf den See, und das Schiff füllte sich mit Wasser. Und sie waren in Gefahr. Sie traten aber hinzu und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Er aber stand auf, bedrohte den Wind und das Gewoge des Wassers, und sie legten sich und es trat Stille ein. Er aber sprach zu ihnen, wo ist euer Glaube? Erschrocken, aber erstaunten sie und sagten zueinander, wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser gebietet und sie ihm gehorchen. Ja, soweit unser heutiger Bibeltext. Ich habe vier Punkte herausgefunden, nach denen wir das vielleicht gliedern könnten. Das wäre erstens der Auftrag, zweite der Dienst, dritte Gemeinde in Not und der Punkt vier die Rettung. Und wenn wir diesen Text im Kontext, also im Zusammenhang der Schrift betrachten, ist das eine Stelle, wo der Herr Jesus noch so ziemlich am Anfang seines Wirkens als Lehrer und Meister steht. Die Bergpredigt liegt noch nicht lange zurück und die 12 Jünger sind berufen worden. Und das heißt, Jesus lehrte und heilte in Galiläa. Und eine ganze Menge des Volkes aus ganz Judäa und Jerusalem und von der Seeküste von Tyrus und Sidon kamen ihn zu hören und um geheilt zu werden. Ja, und die Forschung bezeichnet den Ort, wo sich das Ganze abgespielt hat, als das Nordufer des Sees Genezareth, ganz speziell eben die Stadt Kapernaum. Ja, ein Ort am Nordufer des Sees. Und das lag im Herrschaftsbereich des Herodes Antipas. Und jetzt kommt Jesu Auftrag an seine Jünger. Fahrt mit mir über den See. Also es heißt auch, verlasst euer Land, Galiläa. und fahrt in ein fremdes Land. Das war nämlich das Land der Gerasener oder Gadarener. Das war das Zehn-Städte-Land oder auch genannt die Dekapolis. Dort wohnten zum großen Teil Griechen. Also eine fremde Kultur, vielleicht auch eine andere Sprache. Und sicher waren sie dort Ausländer, wenn sie unter diesen Menschen waren. Es stand auch nicht unter der Herrschaft eines jüdischen Fürsten, sondern unter der Herrschaft des römischen Provinzverwalters von Syrien. Ja, wir lesen ja auch von der Geburt Jesu, da war Quirinius Statthalter in Syrien. Wenn er dann vielleicht noch Statthalter war, dann hat er auch dieses Gebiet verwaltet. Die Luftlinie, Kapernaum und das Ufer bei Gadara, die Stadt liegt übrigens 15 Kilometer vom See entfernt, aber sicher ging das Gebiet bis an das Seeufer. Es sind 21 Kilometer. Tja, wie kommt man dahin? Heutzutage kein Problem. Mit dem Motorboot ist das schnell gemacht. Segeln wäre noch angebracht, wenn der Wind halt günstig steht, oder rudern. Also einen Hinweis können wir lesen in Markus 6, Vers 48. Das ist, als der Jesus auf dem Wasser geht, da heißt es, und die Jünger waren auf dem See und hatten Not beim Rudern, weil ihnen der Wind entgegenstand. Also rudern kann schon echt harte Arbeit sein, schweißtreibend. Aber es waren ja 4 Profis mindestens dabei. 4 Jünger waren Fischer und die haben es den anderen 80 auch gezeigt, wie es geht. So musste das Ruder anfassen und auf unser Kommando geht's zugleich los. Der Jesus hat immer mal Aufträge an seine Jünger. Zum Beispiel eben auch, als er sie berufen hat, hat er jeden auch gesagt, komm und folge mir nach. Lass alles stehen und liegen, ich brauche dich in meiner Arbeit. Oder später bei der Speisung der 5000 erteilt ihnen den Auftrag, gebt ihr die Jünger, ihr gebt den 5000 zu essen. Als Lazarus aus dem Grab herauskam, Jesus hatte gerufen, Lazarus, komm heraus. Und er hatte noch die Leichentücher, die Binden um. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, bindet ihr ihn los. Macht ihr ihn frei. Auch ein Hinweis auf uns als seine Jünger, Menschen frei zu machen mit Jesu Hilfe. Judas hat er vielleicht gesagt, du kannst gut mit Geld umgehen, sei mein Schatzmeister, verwalte du die Kasse. Ja, rudern kann harte Arbeit sein. Vom 8. bis 16. September waren die Ruder-Weltmeisterschaften im bulgarischen Plovdiv. Und das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes hat seinen Weltmeistertitel verteidigt. Sie dürfen sich für ein Jahr auch wieder Meister nennen. Sie haben gesiegt. 1500 Meter war die Regattastrecke lang, in 5 Minuten 24 Sekunden. Also bei dieser Geschwindigkeit hätten sie von Kapernaum bis an das Ufer bei Gadara 1 Stunde und 13 Minuten gebraucht, wenn halt die Kräfte reichen, ne? Wenn man diese Geschwindigkeit durchhält. Ich habe mir so gedacht, also so ein Ruderboot schafft vielleicht 3 Kilometer in der Stunde, dann waren die Jünger 8 Stunden unterwegs. Ja, sie waren den ganzen Tag auf den Beinen, haben den Herr Jesus begleitet. Manchmal hat er auch seinen Jüngern gesagt, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, dort könnt ihr ausruhen. Aber hier nicht. Jetzt kommt noch eine zweite Schicht, die Nachtschicht. Nichts mit Ausruhen. Erinnert mich auch an den Auftrag, den er seinen Jüngern gibt, im Matthäus 28, wo wir auch sagen, Matthäi am letzten, geht hin und macht die Jüngern alle Völker, tauft sie und lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. Dieser Spruch stand auch auf dem Taufstein in der Johanneskirche, wo wir uns immer mal versammelt haben zum Gebet, die Mitarbeiter, die in der Bibelausstellung dabei waren. War mir das immer wieder vor Augen. Geht hin in alle Welt. Tauft und lehrt. Macht zu Jüngern alle Völker. Und die Gemeinde, die wird ja auch mit einem Schiff verglichen. fiel mir das Lied ein von Martin Gotthard Schneider, 1963. Er hat ein Lied gedichtet, da heißt es, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Das Schiff ist fährt vom Sturm bedroht, durch Angst, Not und Gefahr, Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg. So fährt es Jahr um Jahr. Und immer wieder fragt man sich, wird denn das Schiff bestehen? Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergehen? Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr. Denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. O bleibe bei uns, Herr. Und bei dem Missionsbefehl in Matthäus 28 fügt der Jesus dann noch an, ich bin bei euch, alle Tage bis zur Vollendung der Zeitalter. Also macht euch keine Sorgen, auch wenn es mal hart kommt. Wenn Sturm kommt, wenn ihr angefochten seid, ich bin da. Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, muss eine Mannschaft sein, sonst ist man auf der weiten Fahrt verloren und allein. Ein jeder stehe, wo er steht und tue seine Pflicht. Wenn er seinen Teil nicht treu erfüllt, gelingt das Ganze nicht. Und was die Mannschaft auf dem Schiff ganz fest zusammenschweißt, in Glaube, Hoffnung, Zuversicht, ist Gottes guter Geist. Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. O, bleibe bei uns, Herr. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Und wenn uns Einsamkeit bedroht, wenn Angst uns überfällt, viel Fremde sind mit unterwegs, auf gleichen Kurs gestellt. Das gibt uns wieder neuen Mut. Wir sind nicht mehr allein. So läuft das Schiff nach langer Fahrt in Gottes Hafen ein. Ja, aber noch sind die Jünger nicht am Ziel in Gadara. Sie sind also gerade erst losgefahren. In Markus 4, da gibt uns einen Hinweis, da heißt es, als es aber Abend geworden war. Also sie sind nicht Mittag, Nachmittag oder morgens losgefahren, abends. Nach der Tagschicht ging's los. Ja. Gerade dann, wenn die Jünger ermüdet sind und sagen, jetzt können wir die Beine mal hochlegen, dann heißt es, nein, es geht weiter. Und der Jesus fordert uns ja nur Dinge ab, die wir auch können. Und er sagt, ihr könnt das. Das ist ja eigentlich besonders den vier Fischern auf den Leib geschrieben. Das habt ihr doch jahrelang gemacht, gerudert. Ja. Aber es gilt ja auch, das Ziel zu finden. Wenn sie am Abend losgefahren waren und dann war es dunkel, ja, welche Richtung? Und wenn es heißt, es kam ein Wind, ein Sturmwind, dann sind wahrscheinlich auch Wolken aufgezogen. Die Sterne waren nicht zu sehen. Kompass war damals noch unbekannt, GPS erst recht. Aber wahrscheinlich haben die Gardarener ein Leuchtfeuer besetzt. Leuchttürme waren auf jeden Fall bekannt, damit Schiffe eben auch sicher das Ziel, den Hafen finden und nicht im Kreis herumfahren oder vielleicht an Felsen zerschellen. Ja, bei dem Ruderachter, da gab es einen Steuermann. Also die Ruderer konnten sich ganz auf das Rudern konzentrieren. Und der Steuermann, der hat das Ziel im Auge gehabt. Der hat dafür gesorgt, dass das Schiff auf Kurs bleibt. Er ist wichtig in dem Fall. Die Ruderer, das sind meistens Männer, so 2 Meter groß und auch ziemlich breit. Und auf dem Mannschaftsfoto war der Steuermann leicht zu erkennen, so 1,60 groß und ziemlich mächtig. Das ist auch so verlangt, denn er darf nicht viel Gewicht mitbringen. Aber er spielt auch eine ganz entscheidende Rolle. Ja, bei kleineren Gemeinden oder eben hier bei Rudern, beim Vierer, beim Doppel oder beim Einer gibt es keinen Steuermann. Da müssen die Ruderer auch noch den Kurs halten, also sich konzentrieren, dass das Schiff auf Kurs bleibt, in der Bahn bleibt. Wir waren mal paddeln im Spreewald und da kam uns so ein Fährkahn entgegen. ein falscher Ruderschlag und das Paddelboot, das Faltboot hat sich quergestellt und der Kahn ist über unseren Bug hinweggefahren. So schnell kann es passieren. Also wir hatten keinen Steuer. Ich habe gesagt, wenn wir wieder mal fahren, dann nehmen wir ein Boot mit Steuer, damit uns das nicht passiert. Es ist anstrengend. Gerade vom Hintermann wird verlangt, du sollst paddeln und vorwärts bringen, aber du musst auch das Boot auf Kurs halten. Eine schwere Aufgabe. Aufgabenverteilung in der Gemeinde. In den kleinen Gemeinden stöhnen manchmal die Brüder, wenn sie sagen, alles liegt auf wenigen Schultern. Und es ist harte Arbeit, das Schiff auf Kurs zu halten, das Schiff voranzubringen, auf die Gemeinde immer auf Kurs zu halten. Ja, entscheidend ist natürlich auch der Schlagmann, der das Tempo bestimmt. Das ist meistens vorne der Erste, weil er die anderen im Blick hat. Und er richtet sich nicht nach dem Stärksten und nach dem Schnellsten, sondern er guckt nach dem Schwächsten. Denn wenn einer von den 8 Leuten das Tempo nicht mithalten kann, aus dem Takt gerät, dann werden sich die Ruder verheddern. Also linke oder rechte Seite, einer kommt aus dem Takt, 2 Ruder verheddern sich, die anderen rudern weiter. Das Boot wird sofort eine andere Richtung einschlagen. Ja, nach den Schwächsten richtet sich das Tempo. Sonst kommt das ganze Team durcheinander. Wir befinden uns auf einer gemeinsamen Reise, dessen Zielhafen jedem bekannt ist. Alle möchten ihn durch eigennützigen Einsatz, wohlwissend der wunderbaren Gnade Gottes, erreichen. Das ist doch unser Ziel. Wir möchten ankommen am anderen Ufer. Manchmal weichen Menschen anderen aus oder ziehen sich in einsame Winkel zurück. Es ist auch nicht vonnöten, dass immer alle rudern. Es darf auch Abwechslung geben. Es dürfen sich auch mal welche ausruhen und andere ans Ruder lassen. Oder direkt Aufgaben übertragen. Ich übernehme jetzt mal das Steuer, ich übernehme die Versorgung, ich übernehme die saubere Haltung des Schiffes und jetzt sind mal andere dran, das Ruder zu gebrauchen. Ja, und auf großen Schiffen gibt es vielleicht auch einige, die bremsen oder einige, die in die andere Richtung rudern, die dann sagen, ihr habt die falsche Richtung eingeschlagen, hier geht's lang. Dort sehe ich auch noch ein Leuchtfeuer und das ist das Richtige. Dorthin müssen wir. Kann passieren. Vielleicht gibt es auch Ruderer, die zwar vollen Krafteinsatz bringen, aber alles ist nur eine Routine geworden. Da fehlt so richtig der innere Antrieb, die innere Freude. Der Schlagmann gibt das Tempo vor und sie machen mit. Ja, wir können mithalten, wir halten das Tempo, die Kräfte reichen. Aber wenn mal Pause ist, ist es auch ganz schön. Sie haben aufgehört, ihr Rudern zu reflektieren und vielleicht auch das Ziel aus den Augen verloren. Und sie können auch bewirken, dass, wenn das Schiff droht, in eine falsche Richtung zu fahren, dass der Kurs nur schwer korrigiert werden kann. Manchmal kann auch Umkehr der schnellere, aber für die Beteiligten schwerere Weg ans Ziel sein. Denn dann müssen Gewohnheiten abgelegt, Sicherheiten aufgegeben und neue Erfahrungen zugelassen werden. Was braucht eine funktionierende Mannschaft oder eben auch eine Gemeinde? Natürlich den Kompass. Also damals gab es noch keinen, aber sie haben das Leuchtfeuer der Gardarena am anderen Seeufer. Dorthin müssen wir. Wir haben unseren Kompass, der zeigt uns den Weg, der eingeschlagen werden soll. Der Kompass schwankt nicht. Also die Magnetnadel des Kompasses zeigt immer nach Norden. Hier ist es unsere Bibel, Gottes Wort, was uns die Richtung zeigt. Natürlich zeigt dieses Wort immer in Gottes Richtung, in Gottes Reich. in Gottes Herrschaft, in Gottes Nähe. Den Kompass muss man natürlich im Auge behalten. Kann man nicht sagen, der Kurs stimmt jetzt erstmal, jetzt lege ich den Kompass in die Schublade und jetzt geht's weiter. Ganz schnell kann man vom Ziel abkommen. Vielleicht war auch ein Segel dabei, der Wind stand günstig. Der Wind, der kann uns natürlich sehr helfen beim Vorwärtskommen ans Ziel. Der Heilige Geist weht immer zu. Der Wind ist dafür verantwortlich, dass wir nicht nur unter großer Anstrengung rudern, sondern dass mitunter auch Segel gesetzt werden können und das Schiff sich mit seiner Hilfe in Richtung Ziel bewegt. Unterstützt die Ruderer. Wir öffnen unsere Segel dem Wind, der unterschiedlich stark und auch aus unterschiedlichen Richtungen wehen kann. Aber mit der richtigen Segelstellung und Ruderstellung lässt sich das Schiff doch in der richtigen Richtung bewegen. Manchmal muss man vielleicht auch lavieren und kreuzen, aber man kann auch mit Gegenwind das Ziel erreichen. Allerdings dauert es länger und es ist schwerer. Und unsere Segel müssen sauber sein und müssen ganz sein. Wenn darin Risse oder Löcher sind, kann der Wind einen Teil seiner Kraft verlieren und durch das Segel hindurch wehen. Wir müssen dafür sorgen, dass seelische Verletzungen geflickt, repariert werden. Auch dafür ist ein Teil der Mannschaft immer auf Achse, um das Segel zu kontrollieren, für die Segel zuständig zu sein. Und die Mannschaft. Viele Menschen werden sicherlich mit dem körperlich anstrengenden Rudern überfordert, können aber ihre Gaben anderweitig auf dem Schiff einsetzen und sind nicht weniger bedeutsam für dessen Vorankommen. Jeder wird also seine Gaben entsprechend gebraucht. Und die unterschiedlichen, wenn möglich harmonierenden Teams sind aufeinander angewiesen. Streikt zum Beispiel das Versorgungsteam, wird die komplette Mannschaft geschwächt. Hätte unser Ruderachter nichts zum Frühstück bekommen, ist es mit der Kraft alsbald dahin. Sie hätten ihren Meistertitel abschreiben können. Auch die, die das Boot instand halten, die alles organisieren, die sind wichtig. Eine große Menge, die im Hintergrund, die nicht mitrudern, die nicht mit dem Fernsehen zu sehen sind und auch nicht auf dem Mannschaftsfoto. Und doch haben sie ihren Teil beigetragen zum Erfolg. Und in Markus 4, da heißt es auch, und andere Schiffe waren bei ihm. Also das Schiff der Jünger war nicht allein unterwegs. Da waren noch andere dabei. Wir lesen ja auch im Text vorher von den Jüngerinnen Jesu, die bei ihm waren. Die werden namentlich genannt und dann noch viele andere. Vielleicht sind sie auch mitgefahren auf dem Nachbarschiff. Und andere, die gesagt haben, Herr, wir folgen dir, wir wollen wissen, wo du hingehst. Wir fahren mit. Wir sind nicht alleine unterwegs. Viele andere Gemeinden sind mit uns. Wir sagen zwar, der Leib Jesu ist die weltweite Gemeinde der Gläubigen. Aber hier sei es mir erlaubt, vielleicht darauf hinzuweisen, auch unsere Partnergemeinden im Brüderkreis oder auch die Gemeinden unserer Stadt sind mit uns unterwegs in Gottes Reich, unterwegs zum großen Ziel. Der Kapitän, es muss jemand geben, der das Steuer in der Hand hält. Also bei dem Ruderachter ist es der Schlagmann, der bestimmt, wie schnell es vorwärts geht. Der Kapitän wird auch beraten und hat einen aufmerksamen Blick und ein offenes Ohr für die Mannschaft und bezieht sie in seinen wesentlichen Entscheidungen mit ein. Es muss manchmal aber schnell und präzise gehandelt werden und es gibt klare Anweisungen. Vielleicht klar machen zur Wende oder Ruder einholen oder vielleicht auch anderes. Der Kapitän überlässt aber auch Aufgabenbereiche seinen Helfern, die wiederum zum Wohl der Mannschaft, der Gemeinde mit der Verantwortung umzugehen wissen. Punkt 3. Gemeinde in Not. Es kommt Sturm auf. Also Gegenwind. Oder Unwetter hier auf diesem See. Auf offenem Meer wird das Schiff immer wieder von Stürmen bedroht. Große Wellen brechen gegen den Rumpf, Orkane peitschen gegen das Schiff. Die Segel müssen schnellstens eingeholt und damit geschützt werden. Die Mannschaft hat die Aufgabe, sich gegenseitig zu sichern und zu ermutigen. In solchen schwierigen Zeiten muss die Mannschaft am stärksten zusammenhalten. Dies wiederum kam zusammen zum Zusammenwachsen des Teams, der Mannschaft, der Gemeinde führen. Aber auch dazu, dass vielleicht Leute über Bord gehen. Da haben wir das schon erlebt, dass Menschen die Gemeinde verlassen haben. Es kommt Sturm auf. Genau das hat Jesus seinen Jüngern vorhergesagt. Später, mich haben sie verfolgt und auch euch werden sie verfolgen. Und der Jünger ist nicht über seinem Meister. Und Jesus schläft hier im Boot auf einem Kissen. Könnten wir uns fragen, wieso braucht der Gottessohn überhaupt Schlaf? Er, der doch vorher beim Vater war, und wir sagen, er ist Gott und Mensch zugleich. Muss er überhaupt schlafen? Aber das zeigt, dass er Jesus auch ganz Mensch war und dass er menschliche Bedürfnisse hatte. Er hatte schließlich den ganzen Tag gelehrt und geheilt. Die Jünger waren nur dabei und haben zugehört und zugesehen. Der Jesus hatte Durst und Hunger. Er musste das Verlassensein aushalten. Er war auch zornig und er war erschöpft. Aber er war mit im Boot. Und er ist auch so erschöpft, dass er von dem Sturm nichts mitbekommt. Und jetzt geht es darum, Jesus um Hilfe zu bitten. Also ihn zu wecken, unter Beten flehen. Deshalb ist auch die Gebetsstunde so wichtig. Und wir hatten ja am vergangenen Sonntag gehört, die Gebetszeit ist das Kraftwerk der Gemeinde. Dort, wo sie ihre Anliegen vor den Herrn bringen kann und ihn anrufen kann. Und das machen es die Jünger. Meister, Meister, wir kommen um. In Markus heißt es sogar, Meister, kümmert es sich gar nicht, dass wir untergehen? Also sie machen ihm richtig Vorwürfe. Du schläfst hier und das Boot, das läuft voll Wasser. Und wir sind ja eigentlich Fachleute, aber wir sind jetzt am Ende mit unserem Latein, mit unserer Kraft. Meister, Meister, ein doppelter Hilferuf. Wenn jemand dringend Hilfe braucht, in Lebensgefahr ist, der ruft auch nicht nur einmal um Hilfe, sondern eben immer wieder. Der Begriff Meister, der kommt in der Elberfelder Übersetzung 8-mal vor. In der Luther-Übersetzung dagegen 75-mal. Also dort, wo die Elberfelder Übersetzung dann von Lehrer, den Begriff Lehrer gebraucht, hat Luther immer noch Meister geschrieben. Es ist doch früheren Zeiten geschuldet, denn der Lehrer, der hieß früher einfach Schulmeister. Also Meister ist also statt Lehrer nicht verkehrt. Sicher sind auch Meister unter uns, vielleicht Handwerksmeister oder auch Industriemeister, die anderen vorstehen, die andere Leute beschäftigen und die anderen Leuten sagen, wo es lang geht. Ich erinnere mich noch an unseren Gemeindebau, zwischen 15 Jahre her, hatten wir einen Bauleiter oder ich möchte fast sagen einen Baumeister. Wenn sonnabends die vielen Helfer hier waren, hieß es auch, Meister, was können wir tun? Gib uns Arbeit. Dafür sind wir gekommen. Ja, es ist gut, wenn der Meister den Überblick hat. Wenn er erstmal fragt, was hast du gelernt? Was bringst du? Hast du schon mal was verputzt? Kannst du mit der Schlagbohrmaschine umgehen? Oder sonst was? Dann sagen, du machst das. Du bist kräftig genug, ich habe was Schweres zu transportieren. Das macht ihr beide. Gut, wenn jemand da ist, ein Meister, der anerkannt ist. Und wo die Mannschaft auch das tut, was der Meister sagt. Der Meister, Jesus kennt unsere geistigen, körperlichen und materiellen Möglichkeiten. Und er beruft uns zu den Diensten, die wir können und die auch der Gemeinde helfen. Es gibt ein Sprichwort: Meister ist, wer was ersann, Geselle, wer was kann, Lehrling, jedermann. Ja, die Jünger, oder eben anders übersetzt, auch die Schüler, sind Lehrlinge, Auszubildende. Und sie sind noch am Anfang ihrer dreijährigen Ausbildung. Ihr Lehrmeister war Tag und Nacht verfügbar. In Kindertagen sind das unsere Eltern, Vater und Mutter, die Tag und Nacht an unserer Seite sind. Später andere Lehrer, Sonntagsschullehrer, Lehrmeister. Und irgendwann haben wir ausgelernt. Wir liefern vielleicht ein Gesellenstück ab, schreiben eine Abschlussarbeit und sind dann Geselle. Heutzutage auch unter dem Begriff Bachelor bekannt. Ausbildung, eine Lehre, ist wichtig. Und wer noch nie gerudert hat, wie vielleicht Levi der Zöllner, die sollten vielleicht andere Aufgaben übernehmen. Ich habe mal während meiner Wehrdienstzeit meine Kollegen besucht im Betrieb und die haben mir erzählt, du, wir haben zwei neue Lehrlinge und den braucht man überhaupt nicht mehr beizubringen. Die wissen alles, die können alles, aber man muss jeden Arbeitsgang kontrollieren, sonst wird alles Schrott. Also mit dem alles können und alles wissen, alles bringen, war das eher satirisch gemeint. Kennen wir sowas? Die Mutter der Donnersöhne, Johannes und Jakobus, die bitten Herrn Jesus mal, kann ich eine Bitte vorbringen? Ich möchte gern, dass meine Söhne in deinem Reich zur Rechten und zur Linken sitzen werden. Und dann sprach der Herr Jesus später, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Und die Jünger ganz zuversichtlich, natürlich können wir das. Ohne, dass sie wussten, was auf sie zukommt. Ja, Auszubildende, die noch nicht ausgelernt haben, deren Können noch unvollständig ist, sagen, ich bin genauso gut wie der Meister. Ich kann das auch. Ganz fatale Folgen kann das haben. Wenn sie also nicht rudern können und nicht vorankommen oder die Profis auf der rechten Seite sitzen und die Laien auf der linken und die Ruder nicht bedienen können, dann dreht sich das Schiff im Kreis. Ja, die Gemeinde ist in Not und der Herr Jesus scheint zu schlafen. Hat mich an die Begebenheit erinnert, die wir vor kurzem in der Bibelstunde betrachtet haben. Auf dem Karmel, die Baalspriester sind alle da und sie rufen und Elia verspottet sie und sagt, ihr müsst lauter rufen. Vielleicht schläft euer Gott. Oder vielleicht ist er auf Reisen oder ist vielleicht gerade austreten. Lauter müsst ihr rufen. Ja, es gibt Stürme von außen. Verfolgung in vielen Ländern. Das kennen wir, wo die Christen verboten sind, wo Gemeinden verfolgt werden. Von Staats wegen. Oder wo es auch vorkommt, dass von militanten Gruppen Handgranaten in die Fenster geworfen werden, während des Gottesdienstes. Das alles müssen Jesu Jünger erdulden. Und es gibt auch die Zersetzung von innen. In Apostelgeschichte 20, Vers 30 verabschiedet sich Paulus von den Männern in Ephesus und sagt, und aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Also auch hier 3 Jahre Ausbildungszeit der Gemeinde von Ephesus. Und Paulus sagt, ich war immer da, Tag und Nacht war ich bei euch. Wenn ihr Not wart, wenn ihr eine Frage hattet, dann konntet ihr mich wecken. Dann war ich immer da. Ich hatte immer Zeit für euch. Und denkt daran, was ich euch beigebracht habe, was ich euch gelehrt habe. Es soll nicht umsonst gewesen sein. Und war es auch nicht. Punkt 4, die Rettung. Also die Jünger rufen, Meister, Meister, wir kommen um. Das ist die Feststellung. Also wir sind mit unserem Latein am Ende, wir sehen keine Rettung mehr. Aber du kannst uns vielleicht noch helfen. Mit Flehen dürfen wir in ausweglosen Situationen zu Jesus kommen. Richtig schreien dürfen wir. Und Jesus, der stillt den Sturm und ist enttäuscht auch vom kleinen Glauben seiner Jünger. Wo ist euer Glaube? War doch gar nichts. War doch ein Klacks. Ich bin doch bei euch. Kann eigentlich nichts passieren. In Matthäus 17, Vers 14, da geht es um die Heilung eines Fallsüchtigen. Und da ist da Jesus mal nicht bei den Jüngern. Er ist nämlich mit Petrus und Johannes auf dem Berg der Verklärung. Und dann werden die Jünger gebeten, von den Leuten dort ihnen zu helfen. Also den Jungen zu heilen. Und sie konnten es nicht. Das ist auch der Vorwurf des Vaters. Also deine Jünger, die taugen nichts. Die sagen zwar, dass sie dir nachfolgen und dass sie in deiner Lehre waren. Es ist ja dann Matthäus 17 auch schon ziemlich gegen Ende, vielleicht schon 2 Jahre ausgebildet und nichts klappt. Ja, warum konnten wir es nicht? Fragen die Jünger dann. Warum hat es nicht funktioniert? Dann sagt Herr Jesus, wegen eures Kleinglaubens. Euer Glaube ist nicht groß genug. Er ist nicht tief genug. Er ist nicht richtig gegründet. Ihr seid noch nicht fertig. Es erinnert mich auch an meine Lehre. Da gab es manchmal Situationen, der Lehrmeister war nicht da und dann ging es nicht weiter. Da haben wir gesagt, naja, da müssen wir halt warten, bis er kommt und ihn dann weiterfragen. Meister, warum funktioniert es nicht? Erklär das doch mal. Und hat es dann gelöst und hat aber gleichzeitig gesagt, ihr stellt euch an wie die ersten Menschen. Also auch in kleinen, na nicht direkt ein Kleinglaube, aber vielleicht hättet ihr es auch wissen müssen. Hättet ihr mal richtig überlegt, wärt ihr alleine drauf gekommen. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört. Und der Jesus sagt ihnen auch, da sagt es mal dem Philippus in Johannes 14, so lange bin ich bei euch. 3 Jahre. Seid ihr schon in der Ausbildung. Folgt ihr mir nach. Habt alles gehört und gesehen. Und du hast es nicht erkannt, Philippus. Ein Vorwurf. Wie lange muss ich euch noch ertragen? Wie lange soll eure Ausbildungszeit noch gehen? Ihr müsst nachlernen. Gibt es ja auch, ne? Der Schüler wird nicht versetzt, muss das Schuljahr wiederholen. Und auch manche, die die Prüfung nicht bestehen oder auch auf der Uni das Examen, haben die Chance, nochmal zu wiederholen. Nochmal eine Zeit ranzuhängen, eine Ehrenrunde zu drehen. Wie wird man Meister? Meister ist, wer was er sein, sagt das Sprichwort. Es werden Meisterstücke abgeliefert. Also praktisch und theoretisch wird auch eine Meisterprüfung, eine schriftliche Meisterprüfung verlangt. Der Herr Jesus, der hat sein Meisterstück gemacht. Die Jünger sagen zwar hier schon, er ist Meister, aber am Kreuz von Golgatha, da hat er sein Meisterstück abgeliefert. Da hat er die Prüfung bestanden. Den Rettungsplan Gottes für uns hat er vollendet. Ja, auf dem Schiff gibt es auch einen Rettungsring. Er ist sowohl bei der Rettung unserer über Bord gegangenen Geschwister zum Einsatz gekommen, als auch bei der Rettung der vielen Menschen, die ziel- und hilflos im Meer umhertreiben und mit dem Untergehen zu kämpfen haben. Der rettende Ring ist unser klarer Missionsauftrag. Und das Liebesgebot steht auch heute in der Wochenlosung, dass wir einander lieben sollen, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das Ziel ist es, so viele wie möglich mit ins Boot zu nehmen. Das geschieht auch heutzutage auf dem Mittelmeer, sind Menschen unterwegs, die fliehen vor Angst, vor Krieg, vor Hunger. Und die wollen in ein besseres Leben, die wollen an ein Ziel gelangen. Da sind Boote unterwegs, die sie auffischen. Vielleicht war es auch hier so, als die Jünger unterwegs waren an das Ufer der Gadarener. Denn nur nicht die alleine waren dem Sturm ausgesetzt, auch die anderen Boote. Und vielleicht ist auch eins der Boote untergegangen. Und dann schwammen die Menschen im Wasser und erwarteten Hilfe. Wenn es mitten auf dem See war, 10 Kilometer zu jedem Ufer, eigentlich aussichtslos, das zu schaffen. Da ist es gut, wenn man die Augen offen hält und die Ohren. In der Nacht und Dunkelheit ist man eigentlich nur noch auf die Ohren angewiesen, wenn Menschen um Hilfe rufen. Und dann die Arme auszustrecken oder einen Rettungsring oder mehrere ins Meer zu werfen, ins Wasser, damit Menschen dort einen Halt finden. Wir sind unterwegs zum großen Ziel. Aber am anderen Ufer, in Gottes Reich, werden wir nur ankommen, wenn wir auf Kurs bleiben. Wenn wir uns an Gottes Wort halten, uns an ihm orientieren. Und wenn wir unseren Herrn im Boot haben. Und das hat er uns ja verheißen. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wenn wir als Mannschaft harmonieren. Das ist das Band der Liebe, das uns zusammenhält. Darf ich nochmal zusammenfassen? Unser Auftrag, fahrt los. Ihr seid unterwegs zum großen Ziel. Und was euch unterwegs auch immer geschieht, ich bin dabei. Ich erteile euch die Aufträge. Das ist euer Dienst. Euer Dienst in der Nachfolge für mich. Ich habe für dich alles getan. Ich habe für dich mein Leben gegeben. Deine Schuld ist gesühnt. Was tust du für mich? Leg dich ins Zeug. Rudere mit. Und wenn ihr in Not, in Anfechtung kommt, seid getrost. Ich bin dabei. Ihr seid nicht allein. Ich bin unter euch. Und wenn ihr vielleicht sogar denkt, wir sind verloren, es geht nicht weiter, es ist eine Sackgasse, eine ausweglose Situation, die Rettung ist da. Vertraut ganz auf mich. Habt einen starken Glauben. Amen. Wir wollen das Lied singen unter der Nummer 369, dass wir in dir bleiben. 369.